Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jeden Freitag auf die Politikereignisse der Woche zurückblicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Auch diese Woche gibt's wieder viel zu besprechen. Natürlich die stockenden Koalitionsverhandlungen, dann ein durchaus unterhaltsamer, aber auch tragischer Sicherheitsskandal in der Trump-Administration und dann wollen wir noch auf deinen besonderen Wunsch und aus aktuellem Anlass auf ein Thema schauen. Ist es noch Meinungsfreiheit oder schon Hasskriminalität? Dazu aber später mehr. Wir starten mit der schwarz-roten Roulette-Koalition. Darauf haben wir uns ja letzte Woche geeinigt. Beziehungsweise die Verhandlungen dahin und die sind mehr als mühsam. Man könnte zuweilen den Eindruck bekommen, die SPD hat die Wahl gewonnen.
Ja, hier wackelt so ein bisschen der Schwanz mit dem Hund, das ist so. Also letzte Woche, Freitag, die sind ja jetzt in so Arbeitsgruppen beisammen, 16 Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe Finanzen, das ist mit die wichtigste, hat also gesagt, wir sind fertig. Gut, das war die gute Nachricht. Die schlechte ist, sie waren fertig, weil sie sich nicht einigen konnten. Und zwar in gar keinem Punkt. Die SPD bringt im Augenblick alles nochmal nach vorne, was sie in der alten Regierung nicht durchsetzen konnte. Also die Vorstellungen waren, oder sind, muss man ja sagen, Spitzensteuersatz hoch von 42 auf, glaube ich, 47%. Reichensteuer von 45 auf 49%. Für alle, die Immobilien besitzen, soll jetzt die Zeit ausgeweitet werden, in der man Steuern zahlt bei Verkauf von 10 Jahren, glaube ich, auf 20. Natürlich nochmal eine Vermögenssteuer obendrauf. Das heißt dann Revitalisierung der Vermögenssteuer. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, natürlich. Kapitalerträge sollen auch noch höher besteuert werden. Also das ganze Juso-Programm. So, und bei anderen Themen wie Migration sieht es nicht besser aus. Insofern, ja. Mal gucken.
Ist eigentlich Friedrich Merz da selber dran schuld? Denn er hat ja bei der Schuldenbremse eine 180-Grad-Wende hingelegt. Und es könnte ja sein, dass die SPD sich jetzt denkt, er kippt auch bei anderen Punkten noch ja, ganz einfach um.
Naja, ich glaube, das hat mittlerweile tiefere Gründe bei der SPD. Ich halte die ja im Kern mittlerweile für eine psychotische Partei. Also wir kennen das aus der Psychoanalyse, dass Menschen auf Traumaerfahrungen, also wie zum Beispiel Verlustängste, mit psychotischen Episoden reagieren, indem sie sich in Wahnwelten zurückziehen. Das geht auch oft einher mit schweren Depressionen, eben wahnhaften Störungen, Realitätsverlust. Sozusagen, das ist all das, ja, was der erfahrene Kliniker sofort erkennt. Und da würde ich mal sagen, 1:1 das, was uns im Augenblick die SPD vorführt. Also so tun, als ob man immer noch, so wie in der großen Willi-Zeit, bei 42% liegen würde. Weil das, was wir meinen als SPD, ist ja das Richtige für das Land. Daran ja, kann ja gar kein Zweifel bestehen. Und dann einfach abspalten als Persönlichkeit. Und zwar in diesem Fall als Parteipersönlichkeit, dass man mittlerweile bei 16% angekommen ist. Also das wird einfach ausgeblendet. Ja, und das ist das klassische Muster vom Psychosen.
Aber Sie müssen doch auch sehen, dass Sie einen sehr großen Teil Ihrer Wähler an die AfD verloren haben. Da hat sogar Sigmar Gabriel gerade noch drauf hingewiesen.
Ja, pass auf, jetzt sprichst du wie der kluge Therapeut. Also bist du gar nicht der kluge Therapeut, sondern zunächst derjenige, der sagt, pass mal auf, du musst das doch erkennen, dass das ist die Realität. Und was du meinst, ist nicht die Realität. Die Realität ist in der Tat, wenn man drauf guckt, ganz kühl zu sagen, stimmt, also die SPD hat verloren in zwei Richtungen. Den deutlich kleineren Teil an die Linkspartei, den deutlich größeren Teil an die AfD. So. Und jetzt das, was die Antwort der SPD auf ihren Verlust ist, zu sagen, wir müssen viel linker werden, ist so gesehen natürlich widersinnig, lässt sich aber eben erklären, würde ich sagen, mit diesem psychotischen Formenbild.
Das heißt, Friedrich Merz müsste jetzt der Therapeut sein.
Genau. Also er müsste jetzt eigentlich auf Saskia Esken und Lars Klingbeil zutreten und sagen, also ich sehe das, ich sehe eure ich sehe eure sozusagen Nöte, ja. Aber also ob jetzt Friedrich Merz der Richtige ist, um mit bipolaren Störungen umzugehen, ich weiß es nicht. Also das ist jedenfalls, das wäre eine ganz neue Seite, die er zeigen müsste. Also was jedenfalls sicherlich nicht das Richtige ist, irgendwie so mit dem Fuß aufzustampfen. Insofern, also da darf man gespannt sein.
Weil es geht ihm natürlich seine eigene Partei flöten, ja. Also aus der Jungen Union gibt es schon die Töne, Koalition nicht um jeden Preis. Er muss ja irgendwie einen Mittelweg finden. Er kann ja nicht ständig seine Positionen aufgeben.
Also was ist sozusagen, was wäre das Endszenario? Das Endszenario ist, und das ist für beide gleichermaßen apokalyptisch, Neuwahlen. Mhm. Also weil wir ja gleichzeitig auch sehen, dass die AfD ja nicht kleiner wird, sondern in Umfang eher noch mehr steigt, weil logischerweise, also für alle Anhänger der CDU ist ja jetzt, wenn es zu Neuwahlen käme, auch nicht leichter wird. Also was will die CDU gar nicht draufschreiben, ja, auf ihrer Plakate? Also dieses Mal meinen wir alles ernst, was wir euch versprechen. So, insofern, also ich würde, manchmal ist ja Schocktherapie das Richtige, im Umgang mit verwirrten Menschen. Also meine Schocktherapie wäre, der SPD zu sagen, pass mal auf Leute, da machen wir Neuwahlen, da wird Markus Söder der nächste Bundeskanzler.
Ui.
Ja,
nicht das Schlechteste.
Wer soll es denn sonst machen? Denn das hat ja Friedrich Merz schon erklärt. Der saß ja neulich bei der FAZ, ich glaube, vor einer Woche. Und dann ging es natürlich auch um die Frage, was passiert eigentlich, wenn es scheitert? Dann sagte er, naja, für ihn ist das jetzt sozusagen die letzte Runde. Mhm. Nochmal der Versuch, in der Politik Fuß zu fassen wieder. Wenn das nicht klappt, dann war es das auch für ihn, sagt er. Er sage es in einem Alter, wo das auch akzeptabel sei, mit, weiß gar nicht, wie alt ist, irgendwie so Mitte 60, ne? Also er hat das Rentenalter ja formal schon erreicht. Das sei eher dann ein Problem für Lars Klingbeil, denn der ist ja erkennbar noch nicht im Rentenalter, der müsste sich dann überlegen, was er tut.
Das könnte auch Hendrik Wüst machen dann.
Ja, also das sehen wir dann. Aber wir redeten ja von Schocktherapie.
Ach so, ja. Stimmt.
Und ich glaube, dass der Name Markus Söder eine größere Schockwirkung auf Sozialdemokraten hat als deutscher Bundeskanzler, als Hendrik Wüst.
Wobei der momentan ja sehr konstruktiv ist, Markus Söder.
Ja, das stimmt.
Wir machen einen harten Cut. Vor ein paar Wochen hat der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance in Deutschland für Aufsehen gesorgt, weil er in Frage gestellt hat, ob es in Deutschland und Europa noch die Meinungsfreiheit gibt. Und da gab es auch eine CBS-Doku über die Göttinger Staatsanwaltschaft, die ihn im Prinzip darin bekräftigt hat. Die hatten nämlich von Bürgern Handys konfisziert, weil vermutlich wegen Hasskriminalität oder weil der Verdacht darauf bestand. Und jetzt rückt diese Staatsanwaltschaft wieder in den Fokus. Was ist passiert?
Ich bin durch Zufall beim Surfen im Netz auf den Fall einer Journalistin gestoßen. Annabel Schunke heißt die Kollegin. Die arbeitet so für so eine Reihe rechter Outlets, also wie die Weltwoche in Zürich, Tichys Einblick. Ich glaube jetzt auch bei News springt die rum. Und die hat vor 3 Jahren als Antwort auf so Einlassung der Bundesinnenministerin Nancy Faeser über Antiziganismus einen relativ harschen Tweet abgesetzt, ja, wo sie sagte, also Roma und Sinti, das sei doch kein Wunder, die würden dich ja nicht in die Gesellschaft integrieren und größere Teile von denen würden also sozusagen ihre Kinder zum Stehlen anhalten und als Mietnomaden gewissermaßen deutsche Innenstädte verheeren und auch den Müll nicht ordentlich sammeln. Also schon ein böser Tweet.
Mhm.
Ja, nur auch böse Tweets bzw. Äußerungen sind natürlich in Deutschland erlaubt. So, und diese Staatsanwaltschaft in Göttingen, eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegen Hasskriminalität, versucht jetzt seit über 2,5 Jahren diese Journalistin klein zu machen. Anders kann man es nicht bezeichnen. Also erst einen Strafbefehl beantragen, der wurde dann vom Gericht abgelehnt, weil der Richter auf diesen Tweet guckte und sagte, naja, okay, das ist alles nicht schön, nur das ist nicht Volksverhetzung, ist der Paragraph, der jetzt hier angeführt wurde, sondern es ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt, auch wenn es uns vielleicht nicht passt. Dann sind die also, haben die sich nicht Ruhe gegeben da in Göttingen. Dann haben sie einen Strafbefehl bekommen, gegen den wiederum, den diese Journalistin nicht akzeptieren wollte, über, glaube ich, 5.400 Euro. Dann ging das Ganze vor das Amtsgericht. Das Amtsgericht hat sie verklagt und hat gesagt, ja, das sei also Volksverhetzung. So, und jetzt kommt der Clou. Dagegen hat diese Staatsanwaltschaft Einspruch erhoben, weil sie mittlerweile fand, also eigentlich, das Urteil könnte noch härter ausfallen. Also du hast gewonnen und dann gehst du gegen das, okay, gegen das, die, den eigenen Erfolg in Berufung, weil du findest, also eigentlich wurde diese Journalistin noch nicht genug gezwirbelt. Da gibt es auch so eine Begründung, die habe sozusagen als Journalistin eine Vorbildfunktion. Und dann könnte man sich, wenn sie sozusagen nicht richtig bestraft würde, könnten sich ja andere an ihren Vorbild nehmen. Das Ganze ist jetzt, um das abzuschließen, vor das Landgericht, ich glaube in Braunschweig gegangen. Die haben die Frau jetzt wieder freigesprochen. Und jetzt ist es immer noch nicht zu Ende, weil dagegen wieder die Staatsanwaltschaft jetzt in Berufung gegangen ist. So, und was ich daran so krass finde, ist, also, wenn ich jetzt lose Reden hier führe, ja, bei unserem kleinen Podcast, oder Dinge schreibe, von denen Menschen finden, also das dürfe man so nicht schreiben und mich verklagen oder sogar eine Staatsanwaltschaft jetzt losgeht gegen mich, dann kann ich das alles nehmen, diese Schreiben, und kalt lächelnd an die Rechtsanwaltskanzlei Söder-Berlinger geben, die für Burda da tätig ist. Und dann machen die das für mich. Das ist eine freie Journalistin, die hat nicht eine Rechtsanwaltskanzlei neben sich. Das heißt, alle Verfahrenskosten laufen zunächst bei ihr auf. Und das ist genau das, was diese Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegen Hasskriminalität in Göttingen natürlich auch weiß. Mhm. So, und dass also Staatsanwälte offenbar auch völlig unkontrolliert und ohne, dass sie irgendjemandem rechenschaftspflichtig sind, gegen eine einzige Journalistin vorgehen, um die zu zermürben über jetzt 2,5 Jahre, das finde ich bedenklich. Und dass das eigentlich gar kein Thema ist und dass das auch in unserer Branche, die normalerweise also immer sofort Verletzungen der Pressefreiheit sieht, ja, dass da kein Hahn nachkräht, finde ich umso bedenklicher. Es gibt keine Gewerkschaft, ja, es gibt keine Standesvertretung, es gibt überhaupt niemanden, der sich im Augenblick um diesen Fall kümmert. Und da habe ich gedacht, da schreibe ich jetzt mal zu.
Da hast du auch deine Kolumne drüber geschrieben. Ich frage mich, vielleicht ist ein Grund, dass kein Hahn danach kräht, dass das eine schwierige Person ist. Also ich habe mich in der Vorbereitung auf unseren Podcast damit beschäftigt. Und sie ist mehr Influencerin als Journalistin, das muss man auch sagen. Und die Wortwahl, die sie bei allen rechten Themen wählt, die ist schwierig. Das würdest du nicht tun. Und vielleicht hat sie sich da auch ein bisschen selber in die Schusslinie gebracht.
Ja, aber Caro, natürlich ist das schwierig und man kann das ja auch alles verwerflich finden, so, und sagen, ich will mit der gar nichts zu tun haben, aber das ist das eine. Das andere ist es strafbar, was sie tut?
Aber es ist auch nicht journalistisch.
Das kann ja alles sein. Ich kann es auch unjournalistisch finden. Ich kann auch finden, ich kann auch sagen, das ist eine komische Influencerin und die soll in ihre Handtaschen bewerben, meinetwegen, ja, du hast mir gerade darauf hingewiesen, dass sie irgendwie auf Instagram, habe ich nicht so genau, ob ich da nicht hingeguckt, ihre Handtaschen bewirbt. Alles gut, ja. Ich kann das abscheulich finden, nur trotzdem nochmal, ist es strafbar. Ja. Und dass wir uns beide darüber beugen und ein Urteil dazu finden, auch ein negatives Urteil, ist das eine. Nur, wenn staatliche Organe gegen eine Person vorgehen, ist es was ganz anderes. So. Und du hast es ja eingangs erwähnt, diese drei Staatsanwälte, dieser Schwerpunktstaatsanwalt gegen Hasskriminalität Netz in Göttingen, deren Gesichter kennen wir ja mittlerweile, weil die eben ganz stolz in dieser CBS-Sendung saßen, ja, und sozusagen aus dem Alltag plaudert.
Die haben einen Fetisch.
Da sah man, also wie die da sitzen so und sagen, ja, also wie sie sich, wie sie, also das Machtgefühl, wenn sie morgens Bürgern um 6.15 Uhr die Polizei auf den Hals jagen, die dann an der Wohnungstür klopfen, unter Einlass begehren, weil diese Bürger irgendwas gepostet haben, von dem diese Staatsanwälte meinen, das gehöre sich nicht. Und wie sie dann sagen, ja, also, und dann lassen wir denen die Computer und die Handys wegnehmen und dann fragt diese CBS-Frau, ja, ist das als Strafe gemeint? So ist dann, sagt er, ja, das ist eine Strafe. Auch eigenartig, weil die Strafe folgt normalerweise im Rechtsstaat, so war das bislang jedenfalls, nach dem Urteil und nicht schon vor dem Urteil. Du merkst, das sind Leute, die so einen gewissen Verfolgungseifer und Verfolgungsfuror entwickelt haben. Und wo, und das ist das Bedenkliche, finde ich, es überhaupt gar keine Rechenschaftspflicht und Kontrolle von oben offenbar mehr gibt. Mhm. So, und die eben mit unserem Steuergeld und auch dem Steuergeld von Frau Schunke, Annabel Schunke, so heißt diese Kollegin, losgehen, um diese Frau fertig zu machen. So, und ich finde, wenn wir schon, und das ist ja ein Thema offenbar für viele Leute in Deutschland, wie ist es eigentlich um die Meinungsfreiheit bestellt? Wenn uns der Zustand der Meinungsfreiheit besorgt und ganz viele, und das sagen die Umfragen, haben den Eindruck, das war schon mal freier in Deutschland, dann sollten wir bei solchen Fällen genauer hingucken. Und ich glaube, das ist ja genau das, was das da passiert. Das nennt man ja sozusagen den Chilling-Effekt, den Leuten sozusagen vor Augen führen, nach dem Motto, sei mal ganz, ganz vorsichtig, sonst kriegst du um 6.15 Uhr morgens Hausbesuch. So, und dagegen bin ich.
Ist dir das mal passiert?
Nee.
Weil du in Göttingen wohnst.
Nein, ich wohne nicht in Göttingen. Wobei, ich habe auch schon so ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft bekommen. Ich weiß gar nicht, welchen Paragraphen ich da verletzt hatte. Billigung von Straftaten, weil ich mich auch auf Twitter in diesem Fall mit mich lustig gemacht hatte über Roger Köppel, den Chefredakteur der Weltwoche, der ja immer so in Angst lebt, dass die Russen jetzt die Atombomben auf die Schweiz werfen könnten. Also wenn wir in Deutschland sozusagen zu kriegstüchtig werden, habe das dann sozusagen so bekräftigt nach dem Motto, ja, ich wünsche mir auch, dass die erste Atombombe auf die Schweiz geworfen wird, auf Zürich. Dann kriegte ich auch so ein Schreiben so einer Staatsanwaltschaft hier in München und wollte erst so launig darauf antworten und hatte dann aber noch mit einem befreundeten Rechtsanwalt gesprochen und der sagte, nee, Jan, wenn du so ein Schreiben kriegst, nicht launig drauf antworten, und hat dann also mir so ein Antwortschreiben formuliert, was ich auch brav abgeschickt hatte, wo unter anderem zum Beispiel verwiesen wurde auf ein Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das vielleicht zum Schluss, weil es, wie ich finde, ein sehr weises Urteil ist, das in einem ähnlich gelagerten Fall geurteilt hat, dass bei missverständlichen Äußerungen immer die Deutung zu wählen ist, die die vorsichtigste ist und gewissermaßen für den Angeklagten spricht. Ja, also nicht die für ihn nachteiligste Auslegung zu wählen, sondern die für ihn günstigste. Das finde ich ja so und so im Umgang miteinander, wenn wir schon bei dem Thema Debattenkultur sind, da könnte man sich insgesamt ein bisschen was von abschneiden. Also wenn jemand was sagt, jetzt nicht immer mit der ganz großen Keule zu kommen und sagen, also auch wie in diesem Fall, ja, die hat sich jetzt über Sinti und Roma sehr nachträglich geäußert. Wäre ich Sinti oder Roma, würde ich mich auch sehr ärgern.
Ohne Quellen und Belege vor allem.
Gut, lass uns das nicht.
Ja,
das
wollte ich nur noch mal gesagt
das
haben.
Das ist jetzt dünnes Eis, aber ich kann auch dazu gerne was sagen. Also wenn man in Duisburg war, aber gut, also lassen wir das mal beiseite. Aber jedenfalls jetzt eben die Leute nicht immer daran versuchen aufzuknüpfen, an der nachteiligsten Deutung eines Satzes.
Im Zweifel für den Angeklagten sozusagen. Wir haben auch noch ein drittes Thema, denn auch Donald Trump liefert diese Woche wieder Gesprächsstoff. Das ist schon, also für so einen Podcast ist das eigentlich das Beste, was passieren kann. Aber es ist natürlich ein dramatisches Szenario. Seine Minister sorgen für diesen Sicherheitsskandal. Und der Pentagon-Chef Pete Hegseth hat diese Woche gesagt, unter der Biden-Regierung sahen wir wie Narren aus, jetzt nicht mehr. Ich finde, nach dieser Woche kann man das auch anders sehen.
Also man muss offenbar immer mit der Dummheit auch eben von, in diesem Fall, Trump-Leuten rechnen. Das ist so. Also Houthi Small Group hieß das, ne? Chatgruppe eröffnet auf Signal, so ein Chatkanal. Wie man dann lernte, der eine saß in Moskau, Tulsi Gabbard, die NSA-Chefin, auch außerhalb des Landes, also wo gar nicht mehr man sich auf irgendwelche sicheren Datenleitungen verlassen kann, haben dann also fröhlich den Angriff auf Houthis im Jemen geplant, ja. Es endete dann mit so Emojis und so kleinen Bomben-Emojis und so Daumen hoch, als dann endlich die Einschläge vollzogen wurden. Pech für die Truppe, an der, wie gesagt, alle beteiligt waren, also der nationale Sicherheitsberater, Frau Gabbard, die NSA-Chefin ist, der CIA-Chef, ja, Pete Hexet, der Verteidigungsminister, also illustre kann man sich, natürlich J.D. Vance, illustre kann man sich die Runde gar nicht vorstellen, dummerweise auch noch einen linken Journalisten, und zwar so einen richtig linken Journalisten, der also seit Jahr und Tag, also die Trump-Regierung, wieso die Trump-Leute verfolgt, der Chefredakteur des The Atlantic, ja, der ist da irgendwie auch noch reingerutscht und hat natürlich dann, hat das logischerweise, was ist denn Gottes Geschenk, wir schüren jeden Journalisten, auch nicht für sich behalten, dass er also Zeuge war, beziehungsweise Mitglied der Houthi Small Group, des Houthi Small Group Chats, und hat das alles aufgeschrieben. Und jetzt stehen die so ein bisschen als, ja, Trottel da.
Mike Waltz hat ihn persönlich eingeladen, deswegen heißt er jetzt intern nur noch fucking Idiot, aber es wird wohl keine Konsequenzen geben.
Nee, jetzt, das ist natürlich jetzt ganz schwierig gewesen, weil auf der einen Seite haben sie also erstmal den beschimpft, also Pete Hexet kommt aus dem Flugzeug runter und sagt, das sei eine totale Arschkrampe und
der Journalist ja.
Und total unglaubwürdig und der hätte also, dem könne man nichts glauben und so weiter. Naja, andererseits, wie gesagt, eingeladen. Also war immer offenbar so wichtig, dass seine Nummer also bekannt genug war, dass man ihn da zu eingeladen hat. Dann war es eben ja, also dann die nächste Verteidigungslinie war, all das, was da besprochen wurde, war das total, das war ganz, ganz also Nebensächlichkeiten, ja? Mhm. Nebensächlichkeiten.
Gar keine Kriegs.
Dann saßen die jetzt aber, das ist ja so ein bisschen auch das Unschöne von solche Leute, dann gab es also gleich natürlich eine Anhörung im Senat. Da war dann Frau Gabbard zum Beispiel von der NSA, die da ja auch da dabei war, und die dann die ganze Zeit sagte, ja, also die könne sie nichts zu sagen, das seien jetzt alles nationale Geheimnisse. Da muss man sich ja irgendwann entscheiden. Also war das jetzt classified, was man besprochen hat, oder waren das im Grunde Nebensächlichkeiten, die man auch normalerweise auf X hätte ausplaudern können, ja? Es kam eine total groteske Szene. Also sie wurde dann sagte der Senator zu ihr, ja, also sie waren ja offenbar im Ausland. Ja, sagt sie, war im Ausland. In welchem Land denn eigentlich? Da können Sie sich jetzt nicht mehr dran erinnern. Was ich dachte so, okay, also das muss man also der Trump-Regierung lassen. Das Programm Inklusion nimmt sie ernst. Also es werden offenbar auch Leute an höchste Positionen befördert, deren Auffassungsgabe so gering ist, dass sie schon wenige Tage, nachdem sie im Ausland waren, nicht mehr wissen, wo sie überhaupt waren.
Ich finde es vor allem eine absolute Doppelmoral. Ich kann mich noch daran erinnern, als Hillary Clinton Außenministerin war, hatte die doch nach dem Terroranschlag auf die US-Botschaft in Libyen versehentlich von ihrem privaten E-Mail-Account eine E-Mail geschrieben. Und da war im Wahlkampf der Satz von Donald Trump, lock her up, sperrt sie ein. Im Prinzip müsste er jetzt sein ganzes Kabinett einsperren.
Ja, im Prinzip. Aber das ist ja immer so, wenn man selber regiert, gelten eben halt ganz andere Standards. Ich meine, das hat auch einen ernsten allerdings Hintergrund. Einmal natürlich für die nationale Sicherheit Amerikas, wenn man da so sorglos vorgeht, an der wir, also wenn es um die Garantie der Sicherheit des Westens geht, natürlich ein bisschen mit dranhängen. Mhm. Also das Gebiet, um das es da geht, also vor allem den Suezkanal, das liegt ja übrigens vor unserer Haustür, nicht vor denen der Amerikaner. Das kommt noch dazu. Also das sind Seewege, die da freigehalten werden gegen moderne Piraterie, an denen vor allen Dingen auch, dass sie freigehalten werden, wir ein ganz großes Interesse haben sollten. Deswegen gab es ja in diesen Konversationen auch gleich wieder so einen Seitenhieb gegen die Europäer als Freeloader. Ja. Mhm. nicht ganz falsch in dem. Aber der ernste Hintergrund ist, was passiert eigentlich, wenn Donald Trump das Gefühl hat und den Eindruck, die Sachen laufen alle aus dem Ruder. Also die Zustimmungswerte zu seiner Präsidentschaft, die sehen nicht toll aus. Mhm. Im Augenblick läuft gar nichts zusammen. Alle seine großen Pläne, also sowohl Grönland in das amerikanische Reich zu integrieren, ja, sind gescheitert. Man hat auch lange nichts mehr gehört von Las Vegas im Gazastreifen. Ja, so, also diese Immobilienvorstellung so ein bisschen zerstoben. Kanada als 51. Bundesstaat, da zeigen sich die Kanadier so ganz widerspenstig. Ja. Im Gegenteil, die Linken, die dort also unter Trudeau ganz am Boden waren, die haben jetzt wieder so einen Aufwind natürlich bekommen. Also was er anfällt, zerbröselt ihm. Ja. Auch die großen jetzt Friedensinitiativen, weil das ja der Hauptpreis haben wollte. Also innerhalb von 24 Stunden Frieden schließen in der Ukraine, da läuft auch gar nichts. Dazu die Preiserhöhung und das Unbehagen in Amerika, das hatten wir ja hier schon auch. Also, wenn das jetzt so ein paar Wochen weitergeht oder Monate, da weiß man nicht, was der macht. Also, wenn er das Gefühl hat, er steht hier mit dem Rücken zur Wand. So. Das ist der düstere Teil daran. Ich habe natürlich, deswegen reden wir darüber hier auch. Also mich erfüllt es natürlich mit einer gewissen Schadenfreude, ja. Also wenn so Leute wie er, wenn die immer so aufgepumpt daherkommen, Leute, Menschen, das gilt ganz unabhängig von ihrer politischen Überzeugung, sondern einfach so als ob sie eben so auf Steroid laufen und dann also ständig über ihre eigenen Füße fallen, wie hat natürlich eine gewisse Komik.
Ja, ja. Er könnte ja auch den einen oder anderen entlassen, weil er sagte, er wusste nichts von dem Chat.
Mal gucken. Also es könnte jetzt sein, dass wir jetzt hier reden und in dem Moment, wo wir reden, schon der Hexet nicht mehr Verteidigungsminister ist. Das ist in der Tat so, ja.
Wir sind schon wieder fertig am Ende unseres Podcasts, brauchen aber natürlich noch, das ist ein bisschen Tradition geworden, ein Gewinner und Verlierer. Möchtest du Pete Hexet gleich zum Verlierer machen oder hast du jemand anderen?
Ach, bleiben wir doch zu Hause. Ja?
Okay.
Ja? Also ich finde, für mich der Verlierer der Woche Gregor Gysi. Ja, gab ja viel Erwartungen an seine Rede im Bundestag. Er hat den neuen Bundestag als Alterspräsident eröffnet.
Gilt als toller Rhetoriker.
Ja, gilt als großer Rhetoriker. Lustig. Ja. Mann, war das eine fahrige, müde Veranstaltung. Also, nachdem er so Gysi-mäßig angefangen hatte, dann im Wesentlichen so linke Talking Points abgearbeitet, überhaupt keinen roten Faden. Am Ende endete er mit der Besteuerung, glaube ich, von Weihnachtsbäumen. Kann man machen, ja. Es ist lustig in der Tat, dass also 5 verschiedene Weihnachtsbäume 5-mal verschieden besteuert werden, egal davon abhängig, ob sie jetzt nass oder trocken sozusagen gelagert werden, aus Plastik bestehen oder aus echtem Nadelholz. Nur es fügte sich in gar keine Rede ein, ja. Es alle waren so ein bisschen verwundert, ja, okay, ist lustig, nur was will er uns eigentlich damit sagen? Was zeigt, Gregor Gysi ist eben eher so der Mann der One-Liner und so der kleinen Talkshow-Happen, 1,30. Und wenn es drüber hinausgeht, bei 35 Minuten, eher nicht so gut. Das heißt, ich glaube, der hat sich keinen Gefallen selbst damit getan. Und die Gewinnerin umgekehrt, Julia Klöckner, die neue Bundestagspräsidentin. Übrigens, das finde ich auch mal so wieder protokollarisch Nummer 2, also über der Bundeskanzler noch angesiedelt, direkt nach dem Bundespräsidenten. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, so ein Interview gehört mit ihr im Deutschlandfunk. Mhm. Da merkte man so diese ganze Übellaunigkeit, ja, so linker Redakteure. Erste Frage, ob sie sich das überhaupt zutraue, ja, als Frau.
Von linken Redakteuren?
Ja, gut, die haben nicht okay. Als Frau gesagt, die haben gesagt, ob das Amt zutraue. Und da habe ich jetzt, also ja, man merkte, also die haben sich natürlich in der Deutschlandfunk-Redaktion gewünscht, dass sie da mittelalten weißen Mann haben, der so richtig in das Klischeebild, ja, verknöcherte CDU passt. Und jetzt sitzt da also die fröhliche Frau Klöckner aus dem Rheinland, die auch noch Kardinalfehler vorher angeboten hatte, sich bei allen Parteien vorzustellen, allen Fraktionen im Bundestag, unter anderem auch der AfD.
Finde ich richtig.
Ja, ich auch, aber Entsetzen bei den Grünen, dann gab es plötzlich Terminschwierigkeiten. Also jedenfalls, trauen Sie sich das zu? Also würde ich mal sagen, das ist so ein Satz, der normalerweise komplett unter Antifeminismus läuft. Aber wenn es Frau Klöckner trifft, irgendwie dann doch aus Sicht der Deutschlandfunk-Redaktion die richtige. Und insofern, ja, ich glaube, die richtige Frau an der richtigen Stelle.
Wir werden das auf jeden Fall weiter im Blick haben. Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast, der Schwarze Kanal. Ihr könnt uns hören und sehen überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube und bei focus.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.